Ich möchte euch heute in ein Thema mitnehmen, das liegt mir seit längerer Zeit auf dem Herzen. Und ohne dass die Lobpreiser etwas wussten davon, haben sie doch, denke ich, eine ganz gute Grundlage geschaffen. Ich möchte mit euch über Jesus nachdenken, Jesus als Mensch. Sicher geht es in frommen Kreisen immer irgendwie um Jesus. Mein Wunsch ist aber, dass ihr berührt werdet und diesen Herrn ganz neu in die Mitte eures Herzens stellt. Den Text, den ich lesen möchte, lese ich mal nach der Volksbibel. Seit ich hier in der Gemeinde bin, hat eigentlich niemand aus dieser Bibel gelesen. Nicht mal der Martin Dreyer, als er hier war. Da hat noch Luther gelesen. Ich lese euch aus dem Philipperbrief, 2. Kapitel ab Vers 6. Obwohl Jesus alle Möglichkeiten hatte, die einem Gott zur Verfügung stehen, hat er darauf verzichtet, diese Möglichkeiten auch voll auszuschöpfen. Er gab sogar alle seine Rechte auf, er wurde zu einem Nichts und schlüpfte in die Rolle eines billigen Sklaven, nur um einer von uns zu werden. Er schmiss sich in den Dreck und gehorchte Gott bis zum letzten Atemzug, bis zur Hinrichtung am Kreuz. Es gibt im Neuen Testament nicht allzu viele Textstellen, die so wie dieser einen Hymnus auf Jesus aussprechen, und zwar in seiner Erniedrigung. Jesus wird dabei sichtbar. Er wird fühlbar, zum Anfassen. Die Geschichte oder der Text beginnt aber im Himmel. Jesus ist Gott. Ganz genau Gott. Nicht irgendwie oder ähnlich oder etwas göttlich. Nein, Jesus ist Gott. Haargenau. Wir sagen das so einfach. Ich bin als Mensch eigentlich oftmals nicht in der Lage, das wirklich komplett zu erfassen. Das ist eine Dimension, die über mir steht. Ich kann mich da schon gar nicht hineindenken. Sicher gibt es immer Leute, die alles genau erklären können, weil sie alles mit Löffeln gefressen haben. Aber es ist wirklich diese Dimension, Jesus ist Gott. Das ist weit über unseren Verstand hinaus. Das ist größer als alles, was wir uns denken können. Nun gibt es dafür Beschreibungen, die uns Gott selbst mitteilt, wie er ist. Fromme Leute sagen dazu Offenbarung. Es ist weiter nichts, als dass Gott etwas von seinem Wesen, von seiner Art, von seiner Person uns als Beschreibung mitteilt. Er erklärt sich selbst. Und das tut er so, dass wir es verstehen können. Er benutzt dabei Bilder oder Beschreibungen, die wir als Menschen verstehen. Zum Beispiel, Gott ist zu uns wie ein Vater, ein guter Vater. Das kapiert jeder. Jesus ist Gott. Haargenau. 100%. Und jetzt verzichtet Jesus auf alle diese Möglichkeiten, die er als Gott hat. Das tut er nicht, weil er das langweilig fand, Gott zu sein, oder weil er was anderes ausprobieren wollte. Es gab einen Grund. Der Grund waren wir, du, ich. Wir hatten uns als Menschen gegen Gott aufgelehnt. Wir haben das Paradies und damit, oder wir hatten das Paradies und damit die Nähe zu Gott verloren. Jesus hat sich deswegen senden lassen zu uns, zu dir, zu mir, wegen uns. Und er gibt alle seine Rechte auf. Andere übersetzen halt, dass Jesus alles ablegt, was er als Gott hat. Er verzichtet auf Möglichkeiten. Und Jesus begibt sich als Gott in das Leben und in das Umfeld seiner Geschöpfe, indem er selbst Mensch wird. Und Jesus wird Mensch auf einer Stufe, die ganz unten ist. Das ist die unterste Stufe, die wir überhaupt kennen. Jesus wird ein billiger und nicht beachteter Sklave. Er wird ein Mensch mit allen Empfindungen. Jeder konnte ihn sehen, mit ihm sprechen. Aber er war nicht der Überflieger. Das beginnt schon bei seiner Geburt. Jesus wurde nicht alles geboten in menschlicher Hinsicht. Jesus kommt in diese Welt. Wir Frommen haben daraus eines der größten christlichen Feste gemacht, vergessen aber dabei, dass Jesus genau wie jedes Kind im Bauch seiner Mutter heranwächst. Er wird geboren, wie jeder, mit Anstrengung, unter Schmerzen. Und er wird hineingeboren in schwierige soziale Verhältnisse. Jesus kommt auf diese Welt im Existenzminimum. Die Engel, die den Hirten die Geburt Jesu bezeugen, die sagten zu ihnen, dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Jesus kommt nicht mit einer vergoldeten Hose auf die Welt. Er braucht Windeln wie jedes Kind, weil er schlicht und einfach wie ein Säugling in die Hosen macht. Und er wird gestillt wie jedes Kind. Er unterwirft sich in allem dieser Schöpfung. Er wächst heran, ist seinen Eltern untertan und lernt zu gehorchen. Er erlernt einen Beruf und er wird nicht angestellt in irgendeiner privilegierten, aussichtsreichen Position, nicht im Palast des Königs. Jesus erlernt einen Handwerksberuf. Er wird Zimmermann. Wir erfahren nichts weiter über diese Zeit. Aber er lernt wie andere auch Balken zuzurichten, Nägel einzuschlagen. Er wird auch den einen oder anderen Grund geschlagen haben. Er unterwirft sich als Gott der Last der Arbeit. Er kennt Anstrengung, Durst, Hunger. Er erfährt Lob, aber auch das Gemeckere von Kunden. Und er lebt in Nazareth. Nazareth war zur Zeit, als Jesus lebte, das Letzte. Es war eines der verruchtesten Orte in Israel. Wer dort lebte, der war gekennzeichnet, der war abgeschrieben. Aus diesem Ort kommt nichts, was überhaupt Bedeutung hat. Das war allgemeine Meinung und so wurden auch die Leute, die aus Nazareth kamen, behandelt. Und er wird einer von uns. Es geht weiter. Jesus folgt seiner Berufung, seinem Auftrag. Er gehorcht Gott in jeder Situation. Und eines Tages, da legt er sein Handwerkszeug aus den Händen. Er hängt seinen Beruf an den Nagel und beginnt seinen Dienst. Er beginnt, das Reich Gottes in dieser Welt aufzurichten. Und das tut er wieder nicht aus einer überhöhten Position, sondern er folgt weiter dieser Art, die in ihm ist, als Sklave. Er folgt seiner Berufung, indem er sich erniedrigt. Jesus hätte allen Anspruch auf Ehre gehabt, auf Anerkennung, auf Würdigung. Doch was tut er? Er beruft Menschen in seine Nachfolge, die nicht zu den privilegierten Leuten dieser Welt gehören. Und er zieht mit ihnen durchs Land. Er sendet sie aus ohne Tasche, ohne Kreditkarte. Und doch versorgt er sie. Und Jesus, er stellt sich selbst nicht aufs Podest. Er fordert von niemand irgendeine Anerkennung oder Ehre von Menschen. Er hebt sich nicht als der Meister und Lehrer und Leiter der Jünger heraus. Mir ist eigentlich keine Situation bekannt, wo er seine Ehre einfordert. Aber sie wird ihm zuteil. Von seinem Vater. Zum Beispiel bei seiner Taufe, als dann die Stimme aus dem Himmel kommt und spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn. An diesem habe ich Wohlgefallen. Oder auf dem Berg mit den Jüngern. Aber von sich aus fordert Jesus keine Anerkennung. Oder kennt ihr eine Geschichte, als Jesus vielleicht in die Synagoge ging mit seinen Jüngern und sich als Rabbi vorstellte, sich vorn ansetzte oder seine Jünger vorschickte, Anerkennung für ihn einzusammeln? Alles, was Jesus an Anerkennung, an Würdigung, an Ehre erfährt, das erhält er aufgrund seines Tuns, seines Lebens, seiner Werke und Wunder. Menschen, die ihm zuhören, bekennen, der predigt anders wie die, die wir jetzt kennen, wie unsere Schriftgelehrten. Menschen, die seine Hilfe, seine Heilung erfahren, die danken ihm. Und die, die ihm nicht danken, denen nimmt er nichts weg. Sie bleiben geheilt, auch mit die Undankbaren. Jesus begegnet uns Menschen auf Augenhöhe. Und er lässt es zu, dass ein Theologieprofessor ihn bei Nacht besucht. Das Erstaunliche dabei ist, Jesus muss ihm die Grundlagen des Glaubens erklären. Dort, wo man eigentlich was voraussetzen müsste, da ist nicht viel da. Jesus erklärt die Zusammenhänge eines Lebens mit Gott. Der Frau am Jakobsbrunnen wendet er sich zu, er hilft ihr, damit sie sich zurechtfindet in ihren Lebensbeziehungen, in ihren Männerbeziehungen. Und ausgerechnet mit dieser Frau spricht er über Anbetung. Mit ihr spricht er über das Geschenk des Heiligen Geistes, was er tut. Und sie darf einen Weg finden, in Ordnung zu kommen. Jesus heilt die Tochter eines Synagogenvorstehers mit Namen Jairus. Als er unterwegs ist, nimmt er sich noch Zeit für eine Frau, die schwer krank ist, die an Dauerblutungen leidet, 12 Jahre. Und er heilt sie. Aber nicht nur in ihren körperlichen Leiden, sondern auch in ihrer Seele. Er holt sie raus aus der Anonymität. Er spricht sie an. Das bedeutet, der erfasst diese Frau nicht nur als Silhouette, irgendwie so oberflächlich, sondern als ganze Persönlichkeit, mit all ihrem Schmerz und all ihren Verletzungen. So nimmt Jesus an allem Anteil, was ihm begegnet. Er jubelt, als er merkt, dass ganz einfache Menschen seine Worte verstehen. Das Erfassen, was er von Gott weitergibt. Er sagt zu seinen Zuhörern, oder er sagt das eigentlich zu seinem Vater. Und die Zuhörer, die Jünger, die Umstehenden dürfen es mit hören. Vater, ich preise dich, dass du das so einfachen Leuten offenbart hast, wie du bist. Er sieht aber auch hinter die Fassaden seiner Gastgeber zum Beispiel. Eingeladen bei Simon kommt es zu einer recht seltsamen Begegnung mit einer Frau, die Jesus die Füße küsst und weint. Und Simon denkt, was ist das für ein Typ, dass er nicht merkt, welche Frau das ist. Und Jesus spricht ihm an. Und er sagt es ihm, Simon, du hast mir nicht irgendeine Ehre zuteil werden lassen als Gastgeber, was üblich war. Diese Frau hat es aber getan. Jesus weint über Jerusalem, weil er die verpassten Chancen dieser Stadt sieht, die aus der Ablehnung kommt, aus der Ablehnung ihres Messias. Er ist berührt vom Elend, das ihm begegnet. Matthäus 14,14, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Und er heilte ihre Kranken. Das wäre abendfüllend alles, oder es wäre nicht möglich, alles anzufügen. Ich will nochmal Vers 8 lesen. Er schmiss sich in den Dreck und gehorchte Gott bis zum letzten Atemzug, bis zur Hinrichtung am Kreuz. Das ist Jesus. Und Jesus stirbt als Unschuldiger für die Schuldigen. In der Geschichte der Menschheit sind sicherlich viele Fehlurteile von der Justiz gesprochen worden. Nicht so bei Jesus. Jesus wird hingerichtet, obwohl er freigesprochen war. Es war auch von menschlicher Seite klar und deutlich festgestellt, Jesus ist unschuldig, sogar in dreifacher Hinsicht. Das erste Verfahren vor Pilatus, da sagt er, ich finde keine Schuld an ihm. Dann ergibt sich im Gespräch, ach, Jesus kommt aus Galiläa, da schicke ich ihn mal zu Herodes. Auch dort kommt kein Urteil zustande. Herodes schickt ihn zurück zu Pilatus. Und Pilatus sagt, oder ich lese es euch kurz, da machte Pilatus noch einen dritten Versuch. Was hat er denn verbrochen, fragte er sie. Ich habe keinen Grund für ein Todesurteil gefunden. Jesus wird in der dritten Instanz freigesprochen und dennoch hingerichtet. Er bezahlt mit seinem Leben für uns, für mich, für dich, weil wir unser Leben verwirkt hatten. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten, der Heilige für die Verbrecher. Das darf unser Herz doch berühren. Jesus, dir gebührt alle Ehre, alles Lob. Danke, dass du das für mich getan hast. Das ist der erste Teil oder ein Teil des Gesamttextes. Um ehrlich zu sein, dafür steht er nicht nur in der Bibel. Es gibt zu diesem Text eine Präambel, ein Vorwort, eine Einladung, möchte ich sagen, eine Aufforderung. Und das beginnt im Vers 1 im Philipperbrief, 2. Kapitel. Da schreibt Paulus, gibt es bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gilt ein tröstender Zuspruch, der aus der Liebe kommt, eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut. Seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Eure Motivation soll der von Jesus Christus gleichen. Jetzt haben wir es wieder. Leben mit Jesus ist unheimlich konkret. Solche Texte fordern uns heraus, unsere Motivation wird getestet, sie steht auf dem Prüfstand. Es geht um meine und um deine Motivation. Das ist unser Thema heute. Darf mich Gott denn so direkt anfragen? Vielleicht war das damals bei den Leuten in dieser Gemeinde in Philippi ein Thema. Oder irgendjemand in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Vielleicht wollte Gott da jemand ansprechen. Das kann sein, aber Gott spricht zuerst immer mich an. Er spricht zuerst dich an. Nicht deinen Mitchrist. Mich, dich, persönlich. Er spricht uns als Gemeinde an. Nicht die Nachbargemeinde, nicht irgendjemand, irgendeine andere Kirche. Gott meint immer uns. Mich. Jetzt werden wir kaum irgendeinen Christ begegnen, der sagt, ja, das mag schon sein, das ist mir aber Schnuppe. Das wird nicht so direkt gesagt. Aber wir dürfen uns fragen lassen, was sind unsere wirklichen Motive? Was bewegt mich? Was ist meine Motivation? Was hat Jesus mir zu sagen? Damit wird es konkret, damit wird es persönlich. Und der Heilige Geist ist hin und wieder ziemlich intolerant. Er spricht immer über mir, mit mir. Und da stehen eben zwei Dinge. Da ist die Motivation, die Jesus hatte. Und wenn ich aus dem ersten Teil des Textes da etwas herausgreifen darf, da steht Streitsucht und Ehrgeiz daneben. Als Gegenpol. Hätte ich, ohne jetzt den Text zu lesen, eine Umfrage gestartet, was denn einer Motivation, die Jesus hatte, bei uns entgegenstehen könnte, da wäre vielleicht viel aufgezählt worden. Vielleicht wäre sogar Streitsucht genannt worden. Aber Ehrgeiz? Streitsucht und Ehrgeiz, das sind die Dinge, die negativen Motive, die am meisten fromm eingefärbt werden. Da wird als Streitsucht Einsatz für den Glauben oder Einsatz für biblische Standpunkte dargestellt. Und als Ehrgeiz wird Berufung und Auftrag. Richtige und falsche Motive liegen mitunter haarscharf nebeneinander. Streit ist kein Motivationstrainer. Soll ich nun, um Streit zu vermeiden, zu allem Ja und Amen sagen? Ich denke, darum geht es nicht. Es gibt ein Aber. Es wird immer unterschiedliche Meinungen und Ansätze geben. Entscheidend ist, wie ich damit umgehe. Kann ich bescheiden sein? Kann ich den anderen höher achten als mich selbst? Diese Frage wird mir im Text gestellt. Um was geht es mir wirklich? Sehr oft steht ja meine eigene Meinung im Vordergrund. Gott möchte aber, dass ich meine Nächsten höher achte als meine eigene Meinung. Wenn ich das tue, nimmt den Streit das Suchtpotenzial. Streitsucht führt dazu, dass ich mein Gegenüber demoliere, beschädige. Achte ich natürlich meine Nächsten, wird die Sache entschärft. Und achte ich meine Nächsten höher als meine Meinung, dann wird mein Nächster eben nicht demoliert oder beschädigt. Selbst bei unterschiedlichen Ansichten wird das Sucht- und das Zerstörungspotenzial ausgeschaltet. Nun ist das theoretisch gut erklärbar. Wie geht's praktisch? Es geht ja um die Streitsucht, die der Motivation von Jesus entgegensteht. Um das nochmal zu sagen, Jesus hatte sehr wohl ganz klare Standpunkte. Doch worin besteht der Unterschied? Jesus begegnet zuerst den Menschen, weil es Teil seines Auftrages war, weil es Teil seiner Motivation war. Und er begegnet Menschen genau auf der Stufe und in genau der Situation, wo sie sich befunden haben. Deswegen bückt sich Jesus in den Staub, als die Ehebrecherin vor seine Füße geworfen wird. Er spricht nicht von oben mit ihr, er bückt sich zu ihr. Und er sorgt als erstes dafür, dass die Superfrommen mit ihrer Anklage verschwinden. Und dann kann er sich ihr zuwenden. Er hätte sicher alles Recht gehabt, die Frau zu verurteilen. Keine Frage. Doch was tut er? Er schenkt Vergebung. Und er weist ihr den Weg, den sie gehen soll. Geh hin und sündige jetzt, von jetzt ab nicht mehr. So geht Jesus damit um. Streit oder Streitigkeiten, das ist eben schwierig. Das nimmt im Neuen Testament breiten Raum ein. Und das hat seine Ursachen. Es gibt zwei Ursachen für Streit. Jakobus schreibt das mal sehr deutlich. Jakobus 4, Vers 1, der Text wird euch kommen. Ich lese den nicht nochmal vor, aber es gibt die Ursache in unseren Begierden, in meinen Wünschen. Und stellt sich etwas meinen Wünschen entgegen, führt es zu Streit. Jakobus ist da eindeutig. Keine Frage. Streit kommt aus meinen Begierden. Die zweite Ursache für Streit ist Personenkult. Auch fromme Leute, Christen, haben Vorbilder. Das ist nichts Schlechtes, das kann hilfreich sein. Schwierig wird es nur, wenn jemand den Hochglanzlack meines Vorbilds beschädigt, wenn er dort Kratzer hinterlässt. Dann bekommt das doch mit mir zu tun. In Korinth war das so. 1. Korinther 1,11 war das Anlass zum Streit. Wir sind nicht immun davon. In Korinth waren welche für Petrus, welche für Paulus, welche für Apollos. Und welche sagten sogar, ja, wir sind sogar für Christus. Wir wollen die richtigen Prioritäten setzen. Jesus steht mit seiner Motivation über alle guten Vorbilder. Der zweite Punkt war Ehrgeiz, die den Motivationen von Jesus entgegensteht. Ehrgeizig steht auch umgangssprachlich eigentlich für eine Eigenschaft, die möglicherweise recht anerkannt ist. Ehrgeizige Menschen strengen sich an, sie setzen sich voll ein. Die möchten doch was bewegen. Ehrgeizig ist jemand, der Ziele strebsam und mit Ausdauer verfolgt. Und wenn diese Ziele dann noch christlich sind, was kann daran falsch sein? Das Neue Testament kennt durchaus Eigenschaften, die in diese Richtung gehen und so beschreiben. Aber das ist nicht Ehrgeiz. Das wird umschrieben mit Langmut, mit Durchhaltevermögen, mit Heiligung. Beim Ehrgeiz geht es mehr um meine Ziele, um mein Denken, meine Meinung, meine Person, meine Ehre. Wir wollen darüber nachdenken. Das war schon bei den Jüngern ein Problem. Lukas 22, es kam auch zu einem Streit unter ihnen über die Frage, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da sagte Jesus, in der Welt herrschen die Könige über die Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Doch bei euch soll das nicht so sein. Im Gegenteil, Der Größte unter euch soll auf einer Stufe mit dem Geringsten sich stellen und der Führer sei wie ein Diener. Nun ist das nicht die einzigste Begebenheit, wo die Jünger dieses Thema ausgiebig besprechen, erörtern. Es ist aus meiner Sicht eigentlich aber die schärfste. Diese Hochform des Ehrgeizes, wer ist der Größte? Die tritt bei den Jüngern unmittelbar nach der Einsetzung des Abendmahls auf die Tagesordnung. Sie lagen noch mit Jesus zu Tisch. Es war noch nicht abgeräumt. Sie hatten gerade Brot und Wein geteilt. Da fangen die Jünger an, sich um ihr Lieblingsthema zu kümmern. Jetzt wollen wir nicht auf die Jünger mit den Fingern zeigen. Wir wollen uns fragen, ob diese Frage vielleicht in meinem Leben, in eurem Leben relevant ist. Vielleicht diskutieren wir sie nicht so laut wie die Jünger. Aber sie begegnet uns, weil es uns oftmals um Anerkennung geht, um Positionen, um Macht, um Einfluss. Und das steht eben dieser Art von Jesus entgegen. Seine Motivation war, sich zu erniedrigen, den Auftrag des Vaters auszuführen. Und er sagt es seinen Jüngern. Und das redet er nicht einfach so, sondern das war sein Leben. Ich bin unter euch wie ein Diener. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Die Motivation von Jesus, das soll für uns ein Gradmesser sein, ein Test. Was sind meine Motive? Was bewegt mich? Was ist der tiefe Grund in meinem Innersten, warum ich dies oder jenes tue? Ich möchte euch das somit auf den Weg geben, darüber nachzudenken. Das ist ein Prozess. Und wenn das Gott nutzt, dann denkt darüber nach. Obwohl Jesus alle Möglichkeiten hatte, die einem Gott zur Verfügung stehen, hat er darauf verzichtet, diese Möglichkeiten auch voll auszuschöpfen. Er gab sogar alle seine Rechte auf. Er wurde zu einem Nichts und schlüpfte in die Rolle eines billigen Sklaven, nur um einer von uns zu werden. Er schmiss sich in den Dreck und gehorchte Gott bis zum letzten Atemzug, bis zur Hinrichtung am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.